Gepflegtes Ahoi. Hier sind
Annika
und Theresa.
Und heute, wir haben uns ja lange nicht gemeldet, war auch einfach privat bedingt, dass wir sehr viel um die Ohren hatten von beiden Seiten, haben wir uns gedacht, einmal in dem Podcast über chronische Erkrankungen zu reden. Also nicht nur über die Erkrankungen generell, sondern einfach, was macht das mit uns, was macht das mit PatientInnen oder generell mit Menschen, die an solchen Erkrankungen leiden. Und wie ihr schon in dem Post auf Instagram vielleicht gelesen habt, bin ich jetzt selber von sowas betroffen und wir fanden einfach, dass es wenig auf Social Media oder auf anderen Medien besprochen wird, außer man befindet sich selbst in dieser Blase und bekommt dann auch dementsprechende Informationen. Das ist einfach, es wird sehr oft wie runtergeredet oder gar nicht erst thematisiert. Und wir wollen damit jetzt einfach mal so einen kleinen Stein in die Runde werfen und einfach darüber reden, dass man das halt nicht runterreden kann, weil das mit den Menschen, die das betrifft, sehr viel macht und auch mit dem Umfeld, die mit diesen Menschen zusammenleben zum Beispiel. Genau, dann fangen wir einfach mal an.
Ja, ich habe gerade auch gedacht, dass es, denke ich, mal wieder auch für unseren Beruf spricht, weil wir ja nicht über die Krankheit jetzt so medizinisch sprechen wollen, sondern eher mit dem Umgang damit, was vielleicht eigene Erfahrungen sind, wie wir mit Patientinnen umgehen, die, ja, warum auch immer im Krankenhaus sind und eher als Nebendiagnose eine chronische Erkrankung haben, die sich vor allem aus vielerlei Gründen dann auch nochmal mental, kognitiv oder psychisch da irgendwie zeigen. Also ich denke da auch zum Beispiel an die neurologischen Erkrankungen, so ähnlich wie bei dir jetzt mit der Epilepsie oder die Parkinson-Patienten, genau, die ja auch oft zu Unrecht, denke ich, auch manchmal so interpretiert werden, dass sie auch kognitiv nicht ganz auf der Höhe wären, also irgendwie orientiert oder so. Ich denke, also irgendwie fiel mir das jetzt gerade besonders ein, dass Erkrankungen hin und wieder ja so ein Stigma haben oder so einen Stempel und dann hat man so ein Bild von dem Menschen, man hat ihn vielleicht selber noch gar nicht gesehen, aber hat die Diagnosenliste schon, wenn es jetzt ein Notfallzugang zum Beispiel ist.
Und oft sind die ja, man darf das ja auch bei Parkinson nicht vergessen, die bekommen das ja, das ist ja keine Alterserkrankung in dem Sinne, sondern du kannst ja auch an Parkinson, so wie ich jetzt mit, also jetzt nicht mit Parkinson, aber mit Mitte, Ende 30 das zum Beispiel kriegen, ne? Ja. Und hast dann vielleicht erstmal in Anführungsstrichen nur damit zu tun, dass du einen Tremor in den Händen entwickelst, dass bestimmte Sachen langsamer laufen, aber du kannst damit halt noch arbeiten und leben. Und dann werden die Leute irgendwann 80 oder älter und dann ist es halt eine Nebendiagnose, die immer dasteht. Und so wie ich Parkinson lese, ist das bei mir aber auch so ein Stigma, dass ich gleich denke, oh, das ist ein Komplettpflegefall, der wird früh nicht im Bad fertig oder so. Und eigentlich sind das halt Menschen, die einfach nur für bestimmte Sachen ein bisschen länger brauchen, weil einfach das Gehirn nicht mehr so reagiert wie bei einem gesunden Menschen. Und das wird halt oft so runtergespielt, weil eben auch chronische Erkrankungen oft als Nebendiagnose auftreten. Weil sie ja zum Beispiel aufgrund von Stürzen oder Synkopen ins Krankenhaus kommen und dann ist es halt eine Nebendiagnose, dass man zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 1 hat oder so. Und dass aber vielleicht diese chronische Erkrankung den Sturz ausgelöst hat, diese Verbindung wird ganz selten gestellt. Und ich finde, darauf müsste man mehr einen Fokus legen oder wollen wir heute auch im Podcast gerne einen Fokus mehr darauf legen, dass man das auch mehr ganzheitlich sieht. Die kleinen Versprecher zwischendrin. Ja, und auch vielleicht Dinge mal anspricht, wie man das auch kommunikativ gestaltet und auch gerade mit den Menschen, die vielleicht selber im medizinischen Beruf sind, wie wir das jetzt sind, die auch unter chronischen Erkrankungen leiden, sei das jetzt MS, also Multiple Sklerose, dass das ja auch Menschen sind, die meistens mitten im Arbeitsleben von solchen Diagnosen getroffen werden und dann irgendwie damit umgehen müssen und es gerne so nicht immer runtergeredet wird, aber so im Sinne von, naja, du bist ja Pflegefachperson oder du bist Arzt oder Ärztin, du weißt ja, worum es geht.
Genau, das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass tatsächlich, das ist so ähnlich, also irgendwie fühlt es sich an wie umgekehrt, wenn wir einen älteren Menschen haben mit einer chronischen Erkrankung und den dann irgendwie schon kognitiv fehleinschätzen, also eher vielleicht sogar Das fällt mir das Wort nicht ein. Desorientiert? Nee. Okay. Ich meine das Gegenteil von ressourcenorientiert.
Nicht compliant?
Ja, auch. Aber nee, dass unsere Interpretation den Fokus mehr darauf legt, was er nicht kann, anstatt darauf zu legen, was er denn noch kann. Also wenn du dich erinnerst, bei unserem Seminar mit der Frau Dr. Tevis, wo sie das uns so schön vorgeführt hat, wo ich mich da ertappt gefühlt habe, was der Unterschied zwischen Krankenpflege und Altenpflege eigentlich manchmal ist, dass wir im Krankenhaus sehr defizitorientiert, jetzt fällt mir das Wort ein, sind und die Altenpflege mehr das Talent oder einfach auch, also sich angelernt hat, angeeignet hat, da ressourcenorientiert daran zu gehen. Und ich finde, dass das gerade bei chronischen Erkrankungen noch viel mehr Gewicht bekommt, dass man da ganz besonders auf Ressourcen nochmal schaut. Und genau, da finde ich, das kommt zu kurz. Ich denke sogar, dass das in der Schnelllebigkeit und in der Dynamik, die so in Krankenhäusern herrscht, also von dem Standpunkt aus kann ich ja nur sprechen und du genauso. Ich weiß nicht, wie es in Pflegeheimen jetzt so ist.
Genau, Ausbildung war ich mal 4 Wochen da, aber selbst...
Genau, und dass es da umso schwieriger gerade auch wird, da wirklich mal eine Entschleunigung reinzunehmen und mal zu gucken, wie geht es denn dem mit der chronischen Erkrankung, weil ich denke, es auch nochmal dann anders ist, wenn es ein Mensch ist, der ins Krankenhaus kommt, kriegt eine OP und dann wird man operiert und dann ist das so erledigt, sage ich mal. Aber wenn der, ja, wenn der eine chronische Erkrankung mitbringt, die vielleicht noch sich verschlimmert. Also es gibt ja auch chronische Erkrankungen, die neurologischen, die so Schübe auch kriegen davon. Genau. Und das da irgendwie miteinander zu
Na, wie binden. Bei Arthritis zum Beispiel. Ne? Ja, das, genau. Da können die ja auch eine Schübe kriegen. Aber gerade Stichwort OP und chronische Erkrankung. Ich habe ein gutes Praxisbeispiel von einer Kollegin letztens erzählt bekommen. Da war auch eine Frau, halt schwanger, war kurz vor der Entbindung. Es musste dann halt leider eine Sektio, also ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und die hatte auch Epilepsie so als Nebendiagnose. Mhm. Und sie hat gemeint, ja, man liest das dann halt so und denkt sich nichts weiter dabei. Und die hat kurz vor dieser Sektio-OP, hat die sich dreimal im Kreis gedreht und hat einen epileptischen Anfall gekriegt, weil das ein Stresslevel war, was ihr Gehirn nicht geschafft hat. Und da habe ich so gedacht, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, dass eine chronische Erkrankung nicht einfach immer nur mitläuft, sondern dass die halt auch einfach auftreten kann. Und das vergessen dann halt auch viele, auch in der OP-Aufklärung, jetzt zum Beispiel Arthritis oder auch bei Multiple Sklerose. Die können halt nach der OP deutlich langsamer am Heilungsprozess sein, als das ein vermeintlich gesunder Patient oder Patientin sein kann. Ja. Ich denke einfach, dass chronische Erkrankungen nicht nur als Nebendiagnose gesehen werden sollen. Klar ist es eine Nebendiagnose, weil sie steht halt immer im Arztbrief mit drin.
Ja.
Aber auch, ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, dass man wieder mehr den Fokus drauf legt. Vielleicht sind die Leute oder die Menschen, die bei uns liegen, gerade eben wegen der chronischen Erkrankung so und nicht, weil irgendwie noch die Anästhesie ausgeschlafen werden muss oder weil die zu viel Schmerzmittel bekommen. Ja. Das ist ja manchmal auch so, also ich kenne es ja auch noch von der Unfallchirurgie, da gibt man den hochdosiert Schmerzmittel, achtet eigentlich gar nicht darauf, wie viel die Person wiegt. Das ist ja eigentlich auch immer so ein Indikator und bombt die da 5 Tage voll oder mehr und sagt dann, ach hier, die ist halt noch ein bisschen schläfisch und so, weil die kriegt ja auch früh und abends noch 20 Milligramm Oxygesic, also jetzt mal überspitzt gesagt. Und am Ende machen diese Schmerzmittel vielleicht gewisse Sachen schlimmer. Sei es zum Beispiel beim Parkinson ein Tremor oder so. Weil also auch der Tremor kann ja auch durch Medikamente sein oder so. Aber bei Parkinson kann der Tremor schon immer sein. Aber er kann halt verschlimmert werden, indem ich den Schmerzmittel gebe oder so. Und das wird, finde ich, oder das habe ich jetzt gemerkt, habe ich auch in meinem Arbeitsleben, vergesse ich das oft. Weil das in einem Trubel, wie du auch schon sagst, dieser ganze Stationsablauf, dieses, wie ein Krankenhaus funktionieren muss, im besten Fall wirtschaftlich, kurze Liegezeiten und so weiter, dass man das einfach gar nicht beachten kann, nicht, auch nicht beachten will, weil das ja auch wieder einen Mehraufwand bedeutet. Und das dann einfach für die Patientinnen nicht schön ist und die das aber vielleicht auch gar nicht äußern können.
Ja, ich wage mal eine steile These.
Mach mal.
Also, ich rede ja immer gerne davon, dass ärztliche Kolleginnen anders denken auch über Patienten anders denken, als wir das aus der Pflege tun. Und das hat beides seine Berechtigung. Ich denke, dass dadurch, dass die ganzen Fachbereiche und Eingriffe und so ja ärztlich auch geführt sind und geleitet werden, auch dieses lineare Denken, ich habe eine Diagnose XY, ich mache die Therapie XY dazu und dann kommt Ergebnis so und so raus. Und im Idealfall ist es genau das, was der Katalog davor gibt und was man, wofür man dann das Geld bekommt. Und rechts und links passiert nicht viel. Und das ist auch, also das ist auch völlig in Ordnung. Was ich mir natürlich dann wünschen würde oder was ich denke, ist, wenn man natürlich die Pflege viel stärker machen würde in dem Bereich, dass die sogar sehr viel mehr Mitspracherecht oder wie sogar vielleicht auch mitgeführt von so einem Bereich, also auch im Sinne von Ausgestaltung und Prozessveränderung, da viel mehr ein Blick reinkommen würde, weil, also wie wir dem Patienten gerecht werden können. Natürlich die Illusion, dass man jeden individuell behandeln könnte. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn man so manche Konzepte auch mal etablieren würde, sei es jetzt zum Beispiel das Primary Nursing Konzept, also wo wirklich da auch ein Raum da ist, auch mit den Patienten und Patientinnen was zu besprechen und mal zu erfahren, wie geht es denn denen eigentlich mit der OP. Also ich denke mir zum Beispiel auf der Urologie auch öfters mal, Mensch, wir muten den Männern, sind sehr überwiegend, natürlich auch den Frauen, aber wenn es so um die onkologischen Sachen geht, sehr viel zu. Also und erwarten dann auch im Gegenzug erstaunlicherweise auch viel. Mhm. Also dass man nach einer gewissen Zeit, ein paar Tage nach der OP schon am besten mobilisiert und das alles so, naja, eben geradlinig verläuft. Und wenn derjenige aber irgendwie vor allem psychisch angeschlagen ist, gibt es einen Psychonkologen und das läuft doch alles. Aber dann kommt schon so ein Gefühl wie, es läuft nie so, wie wir uns das vorstellen.
Na, weil manchmal auch die zeitlichen Ressourcen gar nicht
Genau, und wir haben auch die zeitlichen Ressourcen manchmal gar nicht auch zu erfassen, was bringt er denn noch für eine Geschichte mit und was bringt er für eine Vorerfahrung von Krankenhäusern oder Erkrankungen mit. Mhm. Also so im Detail, ja, das schafft man dann ja auch einfach gar nicht mehr. Und ich denke, weil ich gerade dran dachte, wenn man chronisch krank ist, in welcher Art und Weise auch immer, das zieht ja wirklich oft Dinge auch nach sich. Und je nachdem, wie derjenige so tickt und dann kommt vielleicht noch dadurch die nächste Sache obendrauf, dass der vielleicht dann nicht mehr so resilient reagiert wie jemand, der da jetzt nur akut ein Problem hat. Und man da schon irgendwie so denkt, was hat er denn? Wieso reagiert er denn so? Und würde mir da auf jeden Fall mehr Komplexität dann irgendwie wünschen und eine offenere Haltung dafür.
So. Aber warum nicht groß denken? Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Also im Endeffekt können wir ja nur was ändern, indem wir versuchen, irgendwie an das für uns Unmögliche so nah wie möglich heranzukommen. Und das ist im Moment ja einfach dieses ganzheitliche Denken, von dem immer alle reden, auch in der Pflege, was uns ja auch in der Ausbildung oder auch im Studium gelehrt worden ist. Das ist in der Theorie immer alles super und ich fand das auch immer sehr verständlich. Aber in der Praxis ist es eigentlich in keinem Fachgebiet wirklich realisierbar oder nur schwer. Mhm. Und da finde ich auch, dass MitarbeiterInnen oder auch Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, die selber chronisch erkrankt sind, viel sensibler gegenüber solchen PatientInnen sind, die sich viel eher mal die Zeit nehmen. Und gerade, also jetzt mal aus meiner Erfahrung zu sprechen, die dann auch einfach merken, ich war ein Patient, ich habe sehr gemauert, ich habe das alles hingenommen oder mir war innerlich, war mir klar, hier kommt irgendwas raus und es war dann jetzt keine riesen Überraschung, dass es die Epilepsie ist und ich war da sehr gefasst, also man hatte das Gefühl, dass die darauf gewartet haben, dass ich in Tränen ausbreche, aber ich habe halt gemeint, ja, es war irgendwas klar. Und dann kam halt dann auch eine Kollegin auf mich zu im Spätdienst nach 2 Tagen und meinte auch zu mir, du musst das hier nicht aushalten, nur weil du in einem medizinischen Beruf bist und vielleicht schon mal alles über Epilepsie gehört oder gelesen hast, musst du das hier nicht aushalten. Und du kannst auch einfach sagen, nee, ich schaffe das jetzt nicht, das übermannt mich jetzt und du musst das nicht rational sehen, weil für dich ist es jetzt nicht mehr rational und das bist du und kein Patient, den du behandelst. Und das fand ich sehr eindrücklich und auch, dass sie auf mich zugekommen ist, weil sie wahrscheinlich durch, also sie hatte selber eine chronische Erkrankung, durch ihre eigenen Erfahrungen auch weiß, wie Leute mit, gerade mit Erstdiagnose oder mit längerer Diagnose, wie die auch ticken. Und das habe ich selber im Stationsalltag vorher nie gemacht. Ich bin jetzt ja mittlerweile auch wieder arbeiten normal und bin jetzt einfach, also meine Fühler sind viel sensibler geworden. Auch gerade, ich bin zurzeit viel in der Frauenheilkunde unterwegs, gerade auch für Patientinnen, die zum Beispiel immer wieder in der Kinderwunschklinik sind und immer wieder dann doch den Abort haben oder es hat nicht geklappt. Und das ist ja auch, hat ja irgendwo auch so eine Chronifizierung, das, ne?
Ja.
Bin ich auch viel sensibler geworden, diesen Frauen diese 5 Minuten, die sie einfach mal brauchen, um vielleicht auch mal Luft abzulassen und zu mal sagen, es ist ja alles Mist und das kotzt mich an, denen auch den Raum zu geben und denen auch einfach zu spiegeln, das ist völlig okay, wie sie gerade reagieren.
Ja.
Und auch wenn sie schreien oder wenn sie gegenüber uns gegenüber aggressiv werden, ist das alles okay. Alles, was sie gerade sein können oder wollen, ist okay. Und das habe ich jahrelang nicht gemacht oder habe es zumindest immer versucht, so sachlich wie möglich zu halten. Weiß nicht, wie es dir da so geht?
Naja, das hatte ich ja auch in dieser Folge, wo ich über den Unfall oder beziehungsweise über meinen Aufenthalt selber in der Traumatologie, das ist natürlich jetzt nichts Chronisches, da gesprochen hatte. Und interessanterweise funktioniert das dann doch relativ schnell, dieser Perspektivwechsel. Und man denkt, oha, ich muss mit Sachen noch mal anders umgehen oder ich sollte lieber mit in der Kommunikation noch mal anders umgehen. Ich denke nicht, dass ich Sachen jetzt falsch gemacht habe oder so, aber das hatten wir auch ähnlich im Ethikseminar, fällt mir gerade so ein, mit dem, man kann nur Sachen wirklich noch mal anders denken, wenn man sie auch mal fühlt, wie das so ist. Also wir können ganz viel darüber nachdenken, was jetzt richtig wäre oder was jetzt irgendwie vermutlich gut wäre oder so. Das ist ja immer dieses Dilemma auch, es war jetzt ein großes Spin-off, aber Patientenverfügung oder so. Man kann ja nicht für Sachen etwas schon festschreiben, die man noch nicht erfüllt hat. Und ich finde diese Ebene der Emotionen und des Fühlens von Erkrankungen, das ist oft noch ein blinder Fleck. Also da passiert jetzt noch nie so viel, wie dass wir jetzt theoretisch viel darüber wissen und auch rational. Und manchmal ist das ja auch okay und es ist auch gut, dass man mal Sachen pragmatisch da angehen kann. Das hilft auch vielen Patientinnen und Patienten sehr, denke ich. Aber es ist eine andere Qualität, wenn jemand das auch nachfühlen kann.
Und nicht nur sagt, ich verstehe das, wenn man selber noch nicht, ich meine, du hattest dann, der den, war eine Radiusfraktur?
Nee, Humerus-Kopf.
Ah ja, Humerus-Kopf. Auf jeden Fall war es mit Arm.
Es war ein Arm.
Es war ein Arm. Du kannst jetzt halt solchen Leuten sagen, ich verstehe sie, dass sie auch Schmerzen haben und man wird ja durch Schmerzen gereizt. Das hatten wir ja auch mal, wo ich mein Tattoo lasern lassen habe und dann bei dir war und so mega gereizt.
Ja, stimmt.
Und man ist dann einfach viel empathischer, finde ich, wenn man selber die Situation, und das zeigt halt auch mit der Patientenverfügung, ich kann eigentlich jetzt in meinem gesunden Zustand gar nicht entscheiden, möchte ich später, wenn ich vielleicht 60, 70, je nachdem bin, möchte ich vielleicht eine PEG haben? Möchte ich noch künstlich ernährt werden? Ab wann lasse ich mich nicht mehr reanimieren? Ne? Und wie soll ich das wissen, wenn ich selber noch, also man will das ja, es ist ja auch fast eine Nahtoderfahrung, die man eher nicht haben will, ne?
Ja.
Aber das kann, das können wir ja schon schwer rational entscheiden und wie soll das dann ein Laie machen, ne? Das ist dann
genau, naja, und was mir gerade einfällt, das Spektrum der neurologischen Erkrankungen spielt ja da, finde ich, auch nochmal eine richtig große Rolle. Also der ALS-Patienten, die so immer mehr diesen ich glaube, kann man da salopp sagen, Muskelschwund?
Ja, na, die also sterben halt langsam sozusagen.
Ja, na, das Muskelgewebe geht ja kontinuierlich zurück.
Genau, ja.
Und ich glaube, was da auch nochmal ein Punkt ist, ist mit Aufklärung und mit den Perspektiven, die man so mit Erkrankungen hat. Und bei ALS finde ich immer, das, was groß verpasst wird, ist, dass man sagt, auch die Zwischenrippenmuskulatur wird zurückgehen und sie werden dann einfach aufhören. Also der Körper kann dann nicht mehr beatmet werden auch. Also er kann weder selber atmen, noch kann er beatmet werden, weil die Muskeln gar nicht da sind, die das da ermöglichen. Und ich finde, das fehlt oft, weil wie oft hat man dann ALS-Patienten, die beatmet sind und dann wundert man sich. Also irgendwann kommt der Punkt, wo es wirklich auch da nicht mehr geht.
Ja, also ich kenne da jemanden, der jahrelang in der Intensivpflege einen ALS-Patienten betreut hat und man fängt ja auch an, mit den Leuten eine Beziehung aufzubauen. Ja, ja, genau. Und das wirklich über mehrere Jahre gemacht. Also mein Bruder ist es. Und der hat halt auch gesagt, mit Ja und Ja merkst du halt, da kann man irgendwann nicht mal selber essen oder es fällt ihm auch schwerer, Sachen zu kommunizieren. Mhm. Dann ging das los. Er hat erstmal eine Beatmungshilfe, sage ich mal, bekommen, was dann irgendwann dazu lief, dass das ausgereizt war und man wusste, es ist jetzt nicht mehr lange. Mhm. Und das hat auch mein Bruder zum Beispiel total mitgenommen, weil gut, er war dann halt auch in dieser Blase, was ich vorhin meinte, wenn man einmal da so drin ist, dann beließt man sich auch anders oder nimmt das anders wahr. Und er hat auch gemeint, dass das für ihn, es ist halt krass anzusehen, gerade wenn man die über längere Jahre verfolgt, die wissen ja, die sind ja noch lange auch klar bei Verstand. Ja, also es ist ja nicht so, dass die in so ein Delirium fallen.
Nee, gar nicht. Ja.
Sondern dass die sehr lange ja alles mitkriegen. Und das finde ich dann halt so schwierig. Also für mich ist ALS eine chronische Erkrankung, wo du halt mit jedem Tag, den du länger lebst, weißt, es kommt der Punkt, an dem ich sterben werde.
Ja.
Und das hast du jeden Tag vor Augen. Oder jede Woche, lass mal, es ändert sich von, sag ich mal, in 6 Monaten was Kleines. Und das ist ja total, also ich finde das total krass, wenn man sich das halt überlegt.
Ja, das stimmt. Ja, und weil es auch unterschiedlich verläuft, also wo ich im Hospiz gearbeitet habe, das war ja auch eine der Diagnosen, die auch meistens Hospizplatz bekommen haben. Und es war total unterschiedlich, wie sich das gezeigt hat und wie das so vom Verlauf war. Und also das war total, also bei jedem anders. Und jeder ist auch anders damit umgegangen. Also das war auch sehr eindrücklich. Und ja, ich habe kürzlich auch, das ist so aus der palliativen Ecke wieder, da könnte man sagen, ne, als Onkologie, das habe ich so im Rahmen meiner Bachelorarbeit dann auch nochmal gelesen. Wenn man so eine Krebserkrankung hat, die nicht mehr heilbar ist, ist sie ja per se eigentlich eine chronische Erkrankung. Also das macht auch was manchmal vielleicht auch im Verarbeiten oder im Umgang besser, finde ich, wenn man sagt, ich habe eine chronische Erkrankung, weil das dann so mehr, das ist so akzeptierter, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Aber das ist, weiß nicht, ob das wirklich so ist. Auf jeden Fall gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin auch immer eine Zeitung. Und da war kürzlich ein Artikel über, wie wir über Patienten auf Intensivstationen sprechen, die von der Prognose her auch schlechter sind. Mhm. Und das ist ja immer so mein Ding. Also das habe ich schon in der Bachelorarbeit ja gemerkt. Und also Kommunikation, wie viel also das ausmacht und wie man auch damit spielen kann und arbeiten kann als Tool, wie man mit Patienten spricht und wie viel man mit da schon helfen kann. Mhm. Und da ging es bei einem, dachte ich, ja, genau so würde ich mir das wünschen. Also zum einen, dass man diese Perspektiven, die man hat, wenn man jetzt eben eine chronische Erkrankung da hat, je nachdem, im palliativen Bereich ist es ja auch die Infausto-Prognose dann noch dazu, dass die ärztlichen Kollegen, Kolleginnen dann natürlich mehr darauf auch auf diese Bandbreite aufzeigen und signalisieren, sie können das machen, also zum Beispiel nochmal auf Intensivstationen gehen, wir können nochmal den Eingriff machen, das würde aber bedeuten, dass wir auch nicht garantieren können, dass sie damit auch überleben, noch eine Zeit. Kann auch sein, sie sterben dann durch OP-Komplikationen oder sie entscheiden sich gegen eine OP. Klassiker wäre so Ilius, also so ein Darmverschluss, genau, ne, wo man überlegt, macht man dann nochmal was oder nicht. Und beides hat seine Berechtigung irgendwie. Und was ich so schlüsselsatzmäßig fand, war dann, wenn der Arzt oder die Ärztin sagen würde, egal wie sie sich entscheiden, begleiten tun wir sie aber.
Und das kommt ganz selten.
Und das kommt selten vor. Mhm. Und ich denke, gerade bei chronischen Erkrankungen ist das so fundamental, dass man dann einfach weiß, man ist damit nicht alleine, weil ich glaube auch, eine chronische Erkrankung hat ein Potenzial, auch einsam zu machen.
Weil man
sich anders fühlt, also auch so abgegrenzter und unnormal vielleicht. Genau, und das ging mir jetzt auch oft durch den Kopf. Und da hat mir eine Kollegin jetzt erzählt, die in Holland ist das ja auch so, dass bei solchen auch Gesprächen, wo es wirklich auch um was, also um viel geht und wie man sich entscheidet, das immer mit der Pflege zusammen gemacht wird.
Weil die Pflege einfach den Patienten, was ich immer auch sage, 8 Stunden am Tag wenigstens sieht und ein Arzt untergebrochen vielleicht 20 Minuten in der Visite, je nachdem, wie viel Zeit er sich nimmt. Ne? Das heißt, er hat ja immer nur einen kleinen Einblick in das Gefühlsleben, in die Art, wie derjenige kommuniziert. Und wenn einfach Ärzte und Pflege da mehr miteinander reden oder einfach auch dieses, ich sehe es ganz oft, in der Frauenheilkunde zurzeit Gott sei Dank nicht, es kommt so eine Horde weiße Kittel rein und du stehst irgendwo als Pflege ganz hinten und bist mal froh, wenn du auf eine Wunde mitgucken kannst oder aufschnappst, was an Anordnungen gesagt wird. Und ich finde, das müsste viel interdisziplinärer laufen, dass man auf in der Visite, vielleicht auch vor dem Patienten, einfach gewisse Handlungsmaßnahmen auch diskutiert. Ne? Dass ich auch als Pflege einwerfen kann, zum Beispiel jetzt mal am Beispiel von Epilepsie-Medikamenten, wenn es einfach zu hoch dosiert ist, weil es wird ja auch aufs Gewicht so ein bisschen angepasst. Und ich als Pflege sagen kann, hier, der hat jetzt aber in den letzten 3 Tagen 4 Kilo abgenommen. Ich glaube, es ist nicht mehr gerechtfertigt, 1000 Milligramm zu geben.
Ja, ja.
Wo die Ärzte ja sich dann doch immer schnell so, wie sagt man, vorgeführt fühlen, weil vielleicht, es ja eigentlich ihr Bereich ist, wo ich mir denke, es tut doch niemandem weh, solche Sachen auch offen vor dem Patienten auszudiskutieren, weil ich habe auch ganz oft das Gefühl oder sehe das ja auch, dass Patientinnen mich in der Visite auch angucken, gerade wenn es um solche Entscheidungen geht, wie machen wir die OP, machen wir sie nicht, und dann werden die mit dieser Frage alleine gelassen.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann gucken sie die Pflege an und du denkst dir so, ja, ich komme einfach nochmal nach der Visite rein. Aber ich darf keine Aufklärung machen, weil es nicht meine Gehaltsklasse und ich darf es halt auch einfach nicht. Ne?
Ja, ja.
Oder wenn Patientinnen aufgenommen werden, gerade auch bei dir in der Urologie, die haben eine Diagnose, es ist dieser Leitfaden, von dem du vorhin geredet hast, es wird die und die Therapie gemacht.
Ja.
Dann schweben die Ärzte ins Zimmer, erklären das 5 Minuten. Sagen, hier und da müssen Sie bitte unterschreiben, wie als wenn man einen Handyvertrag abschließt. Und dann sind die Patientinnen damit alleine und wissen aber nicht, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen? Oder auch bei Krebspatientinnen, wo es darum geht, bestrahlen wir nochmal oder machen wir es nicht oder geben wir eine Chemotherapie? Ja. Wo einfach auch der Arzt, finde ich, oder man einfach in diese Diskussion mit dem Patienten zusammengehen sollte. Man muss daran denken, eine Chemotherapie zerstört auch gesunde Zellen. Und einfach das auch den Patientinnen offenlegen kann. Und dann kann man sagen, wir haben jetzt 3 Lösungsansätze. Wir lassen sie damit einen Tag in Ruhe. Und wenn sie nochmal Fragen haben, sagen sie Bescheid. Sondern es wird einem ja immer so, also von unserer Seite wäre die beste Idee, weil wir haben es im Labor gesehen. Ja, welche Laborwerte werden gar nicht erst genannt, dass wir sie bestrahlen und nehmen wir noch eine Chemotherapie machen.
Ja, das stimmt. Aber was mir eben Hoffnung macht, ist, also zum einen, wenn du sagst, na, als Pflegefachkraft, ist man in der Visite eher so, ne, wann werden wir mal nach unserer Expertise gefragt, aber ich denke, oder ich bin eher so die Vertreterin von auch eigenverantwortlich da, also ich brauche nicht darauf warten, dass die Ärzte oder Ärztinnen das für mich in die Hand nehmen und das zu erkämpfen in dem Sinne, dass dann die Haltung sein muss, nee, ich zeige aber Präsenz, das ist das eine, wo ich schon das Gefühl habe, dass das auch kommt immer mehr, mehr so die Generation natürlich so nachrückt. Ja, klar. Und auch bei den ärztlichen Kolleginnen ich auch gemerkt habe, dass da viel, viel Potenzial ist, dass da wirklich auch was, also nicht mehr so konservativ eben wird, sondern ich erlebe dann bei uns sehr oft auch eine ganz, also so eine offene Haltung auch einfach. Und
es wirkt interdisziplinär.
Genau, nicht, das finde ich nämlich auch. Und das ist so die Chance, die ich da sehe. Da,
auf jeden Fall.
Weil ich denke, damit tun wir auch vielen was Gutes. Und
das ist ja auch einfach die Chance, die wir im Gesundheitswesen haben, um vielleicht auch den Beruf der Pflege jetzt wieder attraktiver zu machen. Ich meine, dass Pflegenotstand ist leider ja auch nur kein Geheimnis mehr. Ne? Und das wäre ja eine Perspektive, wenn man wirklich wieder, sage ich mal, eine Art Gleichstellung mit den ärztlichen Kollegen hat, ne? Wo jeder seine Expertise mit einbringen kann. Ja, und das, also wenn wir da hinkommen, glaube ich, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht, auch im Gesundheitswesen. Aber es ist halt auch ein langer, steiniger Weg. Ne? Ja, was ich dich eigentlich noch fragen wollte, ist, du hast vorhin gesagt, dass du sehr schnell in diese Patientenrolle schlüpfen konntest. Also, dass du, wo du dir den Arm gebrochen hattest, dass das für dich relativ schnell ging, weil ich selber konnte das nicht. Oder es war mir, ist mir sehr schwer gefallen.
Meinst du jetzt, also hast du verstanden, dass ich mich dann als Patientin gefühlt habe? Oder?
Ja, genau.
Ah, okay. So meinte ich es tatsächlich nicht. Also ich habe, witzigerweise habe ich mich überhaupt nicht als Patient, das ist schwer zu sagen. Also als Patientin, rein Patientin, habe ich mich nicht gefühlt. Zum einen, weil es natürlich das Haus war, an dem ich auch arbeite. Dann doch meine Arbeitsmails gecheckt habe und auf Stationen von der Urologie auch vorbeigegangen bin. Ich glaube, das lag aber daran, weil ich schon die Leitungsposition auch hatte. Und ich bin ja auch super schnell wieder arbeiten gegangen. Mhm. Also das war da mir schon irgendwie ein Anliegen. Was ich meinte, war so dieses, ich kann mich dann in Patienten nochmal anders reinversetzen, wie die sich so fühlen. Also zum Beispiel habe ich überhaupt nicht geschlafen in der Zeit.
Mhm.
Also da war ich eigentlich, war ja 5 Nächte dort. Ich weiß nicht, ich habe da eigentlich nicht geschlafen. Also die Geräusche ist was ganz anderes.
Mhm.
Auch die Medikamente. Also ich habe ja Oxygesic bekommen. Ich habe es überhaupt nicht vertragen. Mir ging es hundeelend.
Okay.
Vielleicht da ein Beispiel, weil ich habe, man sagt ja schon, also die Studien zeigen das ja schon, dass die jungen Frauen auf Oxygesic eher so mit Übelkeit und Unwohlsein so gesehen reagieren. Und letztens hatte ich dann eine Patientin, die war so mein Alter und die, ja, das Standardprogramm ist Oxygesic verordnen von der Anästhesie und der ging es so richtig schlecht und natürlich. Also es gibt 1000 Möglichkeiten, warum einem übel wird. Ne? Das ist gar keine Frage. Aber ich habe so, bei mir sprang sofort so ein, oh nee, das Gefühl kenne ich, wie die dazu da hangen in dem Bett. Weil ich habe wirklich gedacht, ich habe jetzt hier irgendwie eine krasse Tachykardie und mir geht's hundeelend, ich sterbe hier gleich. Also das war so ein Gefühl, ich will hier weg und ich will aus meinem Körper raus, weil ich halt das gar nicht aus.
Mein Körper ist weg.
Und das Ding ist aber, dass ich das total für mich behalten habe. Also ich habe natürlich der Anästhesie gesagt, machst du ja täglich, kriegst du deine Visite, wenn du so eine Pumpe da hast. Dass ich das irgendwie fühle ich mich damit überhaupt nie wohl und so. Aber ich habe das eben sehr diplomatisch auch gesagt. Ne? Also das, ich kann das dann immer nie so, also als ob ich über mich rede, wenn ich mich selber beobachten würde, so sehr, sehr sachlich. Und habe mir dann immer gesagt, nee, du drückst da auf keinen Fall drauf, egal was kommt, du willst es nicht brauchen, das Ibuprofen reicht mir. Und bei der Patientin, die ich jetzt hatte, sprang das sofort an und habe gesagt, auch zu den, versucht mal so Oxy zu pausieren, vielleicht ist das Problem. Also, ja, die hat eine große OP gehabt und so, das wird auch seine Ursachen gehabt haben, darum, warum es ihr schlecht ging, klar, aber. Genau, und sowas ist so, das springt auch bei mir so gleich gefühlsmäßig wieder an, wie das auch ganz anders. Ich bin auch immer für Feedback natürlich dankbar. Ne? Also meine Eltern haben mir genauso mal rückgemeldet, weil die kennen ja Krankenhausleben nur gar nicht so gut. Und als die selber für OPs im Krankenhaus waren, da ist denen gar nicht so groß erklärt worden, was im Zimmer, was die Klingel ist, wo das Bad ist oder so. Die haben sich das alles selber irgendwie angeeignet, wo hier was ist und wie das hier läuft, weil vielleicht auch die Nachbarpatientin da einen Plan hatte, weil sie das zweite Mal da ist oder so und wie anstrengend das aber ist. Und seitdem gehe ich auch noch mal anders ran, die Patienten, wenn die noch nie im Krankenhaus waren bei uns, ganz anders mitzunehmen. Also wirklich von klein auf alles zu erklären.
Ja, das macht auch Sinn. Also ich habe auch zum ersten Mal gemerkt, wie schlimm das als Patientin ist, was wir ja gar nicht so sehen in unserem Arbeitstrott. Du hast viel zu tun, dann ist es immer schnell. Irgendwie man sagt, ich bin 5 Minuten da und das ist 1,5 Stunden später. Ne? Und ich hatte dann das, als es dann darum ging, dass das EEG von meinem Kopf ab kann. Ich hatte es halt 4 Tage drauf, ich wollte einfach nur meine Haare waschen. Und dann hieß es halt in der Visite früh um 9, ja, heute kann das EEG ab, die Kollegin ist gleich da. Und dann habe ich gewartet und gewartet und es war um 11. Und dann bin ich ganz vorsichtig vor und dachte so, ja, so sind die Patienten halt auch. Ne? Man denkt selber in seinem Arbeitsverlauf, ja, oh, das mache ich jetzt gleich. Und dass da aber eine Persönlichkeit oder eine eigene Person quasi seit 4 Stunden einfach darauf wartet, Ich hatte noch den Blick, ich wusste, die haben noch andere Patientinnen und die haben, haben vielleicht noch einen Notfallzugang oder was alles sein kann. Aber ich kann dann halt auch verstehen, wenn manche Patientinnen so für unsere Seite als Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Pflegefachperson genervt sind, weil die Patientinnen viermal ins Stationszimmer kommen. Aber ist ja klar, weil die sehen ja nur sich.
Ja, ist ja auch also klar, völlig logisch.
Soll ja auch so sein im Endeffekt.
Kennst du noch den Satz aus der Ausbildung? Oder ich glaube, im Studium haben wir den auch öfters gehört. Die Patienten mit den chronisch Erkrankungen sind so ihre eigenen Experten und dass man das besonders sensibel auch nehmen sollte. Wie siehst du das denn, wenn du jetzt, denkst du bist dann eher jemand, der sagt, nee, mit meiner Epilepsie kenne ich mich total super aus und lasst mich mal machen? Oder wirst du jemand, der so sagt, nee, wenn ich Feedback kriege, wie man das auch machen könnte, findest du das gut? Oder wie?
Also ich bin gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase. Muss ja auch sagen, es ist jetzt, wir haben jetzt Juni, Anfang April wurde es diagnostiziert, ist jetzt alles noch nicht so lang her. Ich habe mich viel belesen, ich habe auch eine Neurologin gefunden, mit der ich einfach gut klarkomme. Und ich glaube schon, dass ich mit den Jahren eine Haltung entwickeln werde, wo ich sage, ich kenne mich selbst am besten. Aber gerade ist es noch so, dass ich sehr darauf angewiesen bin, auch gerade mit den Medikamenten, zum Beispiel das Keppra macht ja auch Wesensveränderungen auf Dauer. Ne? Das kriege ich ja selber nicht mit, wo ich darauf angewiesen bin, dass mein Freund oder meine Familie mir sagen, hier, so wie du gerade bist, bist du sonst nicht. Oder mein Freund zum Beispiel auf solche Sachen achtet, wie, also meine Vorboten zu so einem epileptischen Anfall sind halt diese myoklonisch-tonischen Krämpfe in der Hand. Und die kriege ich ja manchmal dann selber schon nicht mit. Und da brauche ich natürlich von außen das Feedback und würde auch nie, oder ich habe auch im Krankenhaus nie wirklich doll hinterfragt, warum jetzt genau die Medikamente. Weil für mich war das erstens, sage ich mir, der Arzt hat dafür auch studiert, der macht das nicht erst seit gestern. Und ich wusste ja aus meiner Ausbildung, okay, ich habe jetzt eine generalisierte Epilepsie, die ist nochmal abgegrenzt. Es gibt ja auch noch fokale Epilepsien und die generalisierten sind halt sehr gut behandelbar. Und habe damit für mich gedacht, gut, dann lebe ich jetzt damit. Ich weiß aber, dass zum Beispiel mein Vater hat auch eine chronische Erkrankung, schon seit auch mit Anfang 30 so Zufallsbefund. Und der ist zum Beispiel so jemand, der lässt sich gar nichts mehr sagen. Der war im Krankenhaus mal gewesen, da wollte die Kollegin ihm Insulin spritzen, meinte, nee, so schon mal gar nicht und fangt mir hier nicht an, mir hier irgendwie so ein hier diese Chip. So ein Chip dran zu machen. Er kommt damit nicht klar und er macht das schon seit 30 Jahren. Wo ich so dachte, okay, krass. Also ich glaube, irgendwann wird man schwierig, weil du lebst ja 24/7 damit und lebst mit den Nebenwirkungen, die vielleicht die Medikamente machen. Also was ich jetzt die letzten Tage hatte, war ein fiechter Tremor in den Händen. Und wenn du dann früh mit deiner Kaffeetasse sitzt und dann denkst, oh Gott, hoffentlich geht das wieder weg. Und man muss dann sensibel sein, weil die Leute kennen sich natürlich am besten. Aber ich glaube, wenn man das diplomatisch angeht, mit einer gewissen Vorsicht, also gerade bei solchen chronischen Erkrankungen, die dazu führen, dass man bewusstlos wird, kann ich nur allen raten, wenn wir bewusstlos sind, uns geht es da nicht schlecht, es geht nur denen schlecht drumherum, die das angucken müssen. Das hat mein Vater mal zu mir gesagt, der meinte dann, wenn ich unterzuckere, dann lass mich halt, irgendwann reguliert sich mein Körper wieder und ähnlich sehe ich das auch mit den Krampfanfällen. Irgendwann wirst du ja wieder bewusst und weißt dann nur, oh Mist, wo bin ich hier, ne? Und auf der anderen Seite ist es halt über Jahre sehr frustrierend, ne? Also gerade wenn man, ich habe das Glück, ich habe eine Epilepsie, ich kann mit Epilepsie steinalt werden, ne? Wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Unfall habe, dadurch kann ich ja 100 Jahre werden. Und diese chronischen Erkrankungen wie Arthritis oder ALS, MS, die zwar durch die Medikamente gelindert werden können, dass der Verlauf einfach langsamer ist, die werden, glaube ich, viel frustrierter, weil die haben von Jahr zu Jahr mehr Einschränkungen im Leben und ich habe eigentlich keine Einschränkungen, ne? Außer, dass ich im Schnitt alle 5 Jahre trotzdem mal einen Anfall kriegen werde. Aber so vom ganzen Bewegen und was ich mache, habe ich keine großen Einschränkungen, außer jetzt, hat sich ja, glaube ich, der vorhin schon erzählt, Schwimmen und Klettern sind jetzt so die Sachen, die halt nicht mehr gehen oder nur noch mit Begleitung. Und dann wird es frustrierend und mit denen musst du, glaube ich, vorsichtiger umgehen, weil meistens sind das auch Patientinnen, die es dann doch eher später erfahren, weil zum Beispiel bei MS oder ALS wird es ja auch gerne mal auf einen Schlaganfall geschoben, wenn sich der Arm nicht bewegen lässt. Ja. Und Schlaganfall ist was Akutes, was man irgendwie wieder, ich sag mal, heilen kann oder so weit therapieren kann, dass die weiterleben. Oder na, die leben ja weiter, aber dass die halt das alles gut kompensieren können. Und dann erfahren die diese Diagnose vielleicht erst mit Mitte 40, Ende 50. Und dann wirst du halt auch frustriert, weil du dir denkst, du hast irgendwie schon hunderte Arztgänge hinter dir. Und nach 50 Jahren können sie dir endlich mal sagen, dass du eine chronische Erkrankung hast. Ja. Und das frustriert halt, glaube ich, so. Ich denke, wenn man das in jungen Jahren gesagt bekommt, also ich habe auch im weit entfernten Freundeskreis eine mit MS und die hat es halt sehr jung erkannt, ne? Und die geht halt trotzdem wandern und hat dann ihren Wanderstock und es geht halt trotzdem. Und ich denke, was halt einfach viele auch frustriert, wenn sie dir was überstülpen wollen, eine bestimmte Meinung. Also zum Beispiel beim Insulin, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier, das neueste Insulin vom Markt und das ist das Beste und sie müssen nie wieder was anderes nehmen. Und du denkst dir, ich habe jetzt die letzten 20 Jahre das genommen, ich komme damit gut klar, warum soll ich das denn jetzt nehmen? Aber wenn man halt hingeht und sagt, haben sie schon mal gelesen oder gehört? Und dann reagieren die eigentlich auch im besten Fall sehr entspannt darauf. Und
ja, es geht auch viel um Autonomie und Freiheiten, ne? Das ist völlig klar. Und also ich denke auch, die schon alleine, also ich meine, wir haben ja auch unsere Spiegelneuronen im Kopf und ich denke mal, wenn jemand ob das jetzt Pflege oder Arztdienst ist oder so, schon mit einer offenen Haltung, man strahlt das auch aus, man muss da nicht drüber reden, denke ich, sondern wenn man die hat, dann strahlt man das aus und ich denke mal, der andere reagiert dann noch dementsprechend drauf. Genau, also das ist ja dieses Nonverbale, wo ich schon denke, dass das auch nochmal einen großen Effekt dann hat und
man wird halt schnell übermannt mit Informationen.
Ja, wahrscheinlich auch das und das auch mal Zeit zu geben, dass das sich setzen lassen kann und so, das wäre dann auch zu wünschen auf jeden Fall.
Und was halt auch frustriert ist, dass, wie wir vorhin gesagt haben, am Anfang chronische Erkrankungen laufen nebenher. Die sind ja nicht alle 4 Wochen im Krankenhaus zur Überwachung, sondern das ist eine Nebendiagnose. Und dann kriegen die halt gut hier ein bisschen Tabletten da und ein bisschen Insulin da und es läuft so nebenher. Aber das wird halt nie als Hauptproblem gesehen. Und dann fällt nebenher manchmal so ein Satz wie, ach, haben Sie schon gehört, es gibt jetzt das und das. Und dann denkst du dir halt als derjenige, der es hat, ist doch jetzt egal. Ne? Also, und da, ich denke, eine offene Haltung und nicht dieses Überstülpen. Wenn man überstülpt, dann wird man halt auch in einer gewissen Weise auch eine aggressive Antwort zurückbekommen.
Ja, oder einfach gar keine.
Oder gar keine, genau. Gut. Also dann haben wir ja hoffentlich euch ein bisschen Input gegeben. Wir arbeiten ja auch stets und ständig an unserer Communication.
Ja.
Und es ist manchmal leichter, manchmal schwerer.
Ja.
Aber vielleicht habt ihr ja noch Ideen und Input oder Fragen. Könnt ihr uns gern auf den sozialen Medien, besonders Instagram, stellen. Und dann bis bald.
Bis bald. Bis zur hoffentlich bald nächsten Folge.
Genau.